Servus nach Hamburg. Grüß dich, Jonas. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, hi, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Jonas Struckmann. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg. Ausbildungstechnisch beruflich habe ich eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe im Bachelor und im Master Fahrzeugbau studiert, war aber parallel oder bin parallel seit 8 Jahren circa Trainer bei mir im Heimatverein, im Eimsbüttler TV in Hamburg. Diejenigen, die im Jugendfußball in Norddeutschland unterwegs sind, denen wird das was sagen. Ich war insgesamt eine Saison in der U17 Regionalliga, 4 Saisons oder 5 Saisons in der U19 Regionalliga als Trainer oder Co-Trainer aktiv und 2 Saisons sogar in der U19 Bundesliga mit dem ETV. Und jetzt seit diesem Sommer habe ich meine erste Trainerstation im Herrenbereich. Das liegt daran, also auch beim ETV, das liegt daran, dass ja, die gute Jugendarbeit so langsam Früchte trägt und wir mit vielen ehemaligen Jugendspielern es geschafft haben, in die Regionalliga Nord aufzusteigen. Und genau, da bin ich jetzt seit Sommer und bringt unheimlich viel Spaß. Und es soll ja heute so ein bisschen um kognitives Training gehen. Vor knapp 2 Jahren habe ich mich mit einigen Kollegen selbstständig gemacht. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer einer Firma, BrainSkills GmbH. Das braucht man, den Namen braucht man sich eigentlich nicht merken, tritt eigentlich in der Öffentlichkeit kaum auf. Wir sind eher unter dem Namen Skillshirts bekannt, also das Name unseres Trainingstools, was wir entwickelt haben, was ja auch vielleicht Teil des Gesprächs heute werden soll. Und genau, wir entwickeln Produkte und Trainingsinhalte für fußballspezifisches kognitives Training.
Ja, jetzt hast du ja schon angeteasert, worüber wir heute sprechen wollen, über kognitive Fähigkeiten im Fußball, was natürlich ein total wichtiges Thema ist und immer mehr Platz einnimmt. Aber ich glaube auch viele Hokuspokus machen, was das Thema angeht und Hauptsache ich biete irgendwas an. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn wir dem Thema so ein bisschen auf den Grund gehen und vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß haben, wie man es dann vielleicht auch am Ende auf den Platz bringen kann. Und dass man nachhaltig was davon hat, dass die kognitiven Fähigkeiten gestärkt werden. Vielleicht so zum Einstieg. Kognitive Fähigkeiten ist natürlich ein ganz großer Begriff, da kann man ganz viel drunter fassen. Aber jetzt in Bezug auf Fußball, wie würdest du so das Ganze einordnen?
Ja, wie du schon sagst, mega komplex, aber auch mega wichtig. Ich beginne mal ganz gern mit dem Spielkompetenzmodell, was die Menschen, die beim DFB ihre Trainerausbildung gemacht haben, vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört haben. Der DFB sagt im Grunde, dass jede Aktion auf dem Spielfeld oder jeder Spieler oder jede Spielerin auf dem Spielfeld in jeder Aktion im Grunde 3 Phasen durchläuft. Das ist die Wahrnehmung, das ist dann die Entscheidung und erst letztendlich das Ausführen oder die Handlung. Und wir haben diesen Prozess noch mal ein bisschen mehr aufgedröselt. Bei uns sind das 4 Phasen. Als erstes kommt die Wahrnehmung, dann kommt die Informationsverarbeitung, dann die Entscheidung und letztendlich die Handlung. Und im Grunde kann man sich das so vorstellen: In jeder Aktion werden zuallererst Informationen wahrgenommen. Das Gehirn sammelt Informationen über die Sinne. Die werden dann in irgendeiner Form verarbeitet oder müssen verarbeitet werden, geordnet werden, interpretiert werden. Und auf der Grundlage habe ich dann unterschiedliche Handlungsoptionen. Und erst dann treffe ich meine Entscheidung. Und wenn ich meine Entscheidung getroffen habe, dann resultiert daraus letztendlich die Handlung und das, was wir letztendlich auf dem Platz sehen. Und wir haben uns so unser Training angeguckt und haben uns überlegt, ja, wenn das wirklich so ist, dass diese ganzen 4 Schritte dieses Prozesses eigentlich die Aktion entscheiden. Wieso trainieren wir denn eigentlich häufig letztendlich vor allen Dingen das Handeln? Oder warum liegt der Fokus immer auf das Handeln? Wir trainieren athletisch, wir trainieren passen, wir trainieren schießen, wir trainieren dribbeln, wir trainieren Technik. Natürlich, wenn wir spielen, wird immer alles so ein bisschen mittrainiert, aber uns war ganz wichtig, einen Weg zu finden, wie wir auch den Fokus des Trainings auch auf die ersten beiden Steps dieses Prozesses der Wahrnehmung und der Informationsverarbeitung, wie wir den Fokus auch darauf legen können.
Ja, dann klär uns mal direkt auf, wie man das so sehen kann, was jetzt Wahrnehmung und Informationsverarbeitung angeht. Ich kann mir schon so grob vorstellen, in was für eine Richtung es geht, aber vielleicht erstmal aus deiner Sicht.
Die meisten Informationen werden im Fußball natürlich über die Augen wahrgenommen. Man spricht so von 60 bis 80%. Es gibt natürlich auch noch den Gehörsinn, wo man irgendwie Coaching von Trainer oder von Mitspielern hören kann und Informationen wahrnehmen kann und auch den Tastsinn, weil ich merke ja zum Beispiel, wenn ich einen Gegenspieler im Rücken habe, ohne ihn zu sehen, ohne den zu hören, wenn er mich berührt, dann sind das auch Informationen, die ich wahrnehme. Aber Letztendlich geht es vor allen Dingen um die Augen, also um die visuelle Wahrnehmung, um Informationen wahrzunehmen. Und ja, so in der Wissenschaft oder auch in den Medien ist eine Sache, die man super gut sehen kann, weil man sie halt wirklich aktiv sehen kann auf dem Feld, sind Schulterblicke. Also wie gut schafft ein Spieler oder eine Spielerin es, wirklich die gesamte Umgebung wahrzunehmen und wirklich viel vom Spielfeld wahrzunehmen, um vorzeitig schon zu sehen, wie viel Druck habe ich, wenn ich jetzt den Ball bekomme? Wo stehen eventuell Mitspieler? Wo entstehen Räume, in die ich mich reinbewegen kann oder den Ball reinlegen kann? Und letztendlich sagt man, je mehr Informationen ich vorher wahrgenommen habe, bevor ich den Ball bekomme, desto mehr Informationen stehen mir zur Verfügung, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und die meisten Fehler auf dem Platz, wenn man das wirklich mal beobachtet, oder ich will nicht sagen die meisten, aber viele Fehler sind keine technischen Fehler oder irgendwelche Ausführungsfehler, sondern sind eigentlich Wahrnehmungsfehler. Ich habe irgendwas nicht gesehen oder ich habe etwas falsch wahrgenommen und treffe aufgrund dessen eben die falsche Entscheidung. Wenn man sich dieses ganze Thema Schulterblicke mal anguckt, also wie gut schaffe ich es wirklich auch weg vom Ball Informationen wahrzunehmen, dann gibt es da eine ganze Reihe an super spannenden wissenschaftlichen Studien zu, wo wirklich mal geschaut wurde, also gezählt wurde, wie häufig gucken Spielerinnen und Spieler im Spiel oder im Training über die Schulter, bevor sie den Ball bekommen und wie wirkt sich das, also die Scanfrequenz auf individuelle Spielstatistiken aus, zum Beispiel Passquote oder Entscheidungsgeschwindigkeit. Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Die waren für uns auch mega spannend. Wir haben einige von diesen Studien durchforstet. Und um ein Beispiel zu nennen, in der Premier League wurden knapp 120 Mittelfeldspieler und Stürmer untersucht. Da wurde quasi mit einer Kamera ein ganzes Spiel drüber auf diese Spieler gefilmt und wirklich gezählt, ausgezählt, wie häufig sie aktiv wahrnehmen, also über die Schulter gucken, ihren Kopf drehen, um Informationen wahrzunehmen. Und dabei kam heraus, dass die Spieler, die sich sehr, sehr häufig orientieren, eine bis zu, oder nicht bis zu, sondern im Durchschnitt 20% bessere Passquote aufweisen als die Spieler, die sich sehr selten orientieren. Und 20% Passquote, das ist schon ein Riesenunterschied im Durchschnitt. Und wenn man jetzt sagt, ja, Passquote ist jetzt nicht die allerbeste Statistik oder die Statistik, die am meisten aussagt im Spiel, da hat man sicher halt mit Sicherheit recht mit. Aber wenn man sich die Pässe nach vorne, also die progressiven Pässe wirklich im Spiel anguckt, dann ist das Ganze noch mal deutlicher. Eine andere Studie, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, das wurde nicht auf dem Feld gemacht, die Studie, sondern unter Laborbedingungen, aber auch irgendwie eine Spielsituation aufgebaut. Und da wurde geguckt, wie häufig eben sich die Spielerinnen und Spieler orientiert haben und wie schnell sie es geschafft haben, danach eine Entscheidung zu treffen. Und auch dabei ist herausgekommen, dass die Spieler, die sich deutlich häufiger orientieren, um Informationen wahrzunehmen, sich wesentlich schneller entscheiden können als die Spieler, die sich kaum oder gar nicht orientieren. Ist ja auch irgendwo klar, wenn ich nicht orientiert bin, dann zögere ich noch mehr, dann muss ich Informationen wahrnehmen, während ich den Ball habe, was auch nochmal schwieriger ist. Und der Unterschied zwischen den Spielern, die sich sehr häufig orientiert haben und die sich weniger häufig oder gar nicht orientiert haben, ist bei der Entscheidungsgeschwindigkeit in jeder Aktion durchschnittlich eine halbe Sekunde. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, eine halbe Sekunde Zeitunterschied in jeder Aktion durchschnittlich. Und wenn wir uns dann mal überlegen, wie viel Zeit, also Ressourcen im Allgemeinen, Zeit, Geld, Personal in Athletiktraining investiert wird, um Spielerinnen und Spieler nur um Zehntel schneller zu machen. Und wir im Grunde eigentlich unseren Spielern und Spielerinnen beibringen müssen, eigentlich nur häufiger über die Schulter zu gucken, um Informationen wahrzunehmen, um eben deutlich, deutlich schneller zu werden. Da ist dieser Unterschied enorm.
Ja, das siehst du ja oft an Top-Mittelfeldspielern, die gar nicht mehr vielleicht die Geschwindigkeit haben und trotzdem noch mit Mitte 30 ja, Top-Performance abliefern. Ich denke jetzt so an Toni Kroos, der ja nicht der Schnellste ist. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hat er wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Orientierung und scannt relativ viel, vermute ich. Plus dann die Kombination von tollen Erstkontakten und guten Entscheidungen. Dann merkst du ja schon Spieler, die das häufig nutzen. Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist einfach nur mehr gucken besser oder muss ich auch irgendwie dieses Gucken trainieren? Weil ich merke manchmal bei Spielern, dass die zwar den Kopf drehen, aber irgendwie nicht wahrnehmen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dann ein Problem mit den Augen ist oder was anderes, aber so dieses, reicht es einfach nur mehr zu gucken oder müsste man vielleicht sogar noch gucken, wie man was wahrnimmt?
Ja, absolut. Also, wir sagen immer, dieses Mehr gucken ist absolut der erste Step, weil Es muss erstmal zur Gewohnheit werden, häufiger vom Ball wegzugucken und häufiger Informationen seiner oder ihrer Umgebung wahrzunehmen. Wenn ich das geschafft habe, erstmal das in Fleisch und Blut, dass das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich den Blick weg vom Ball nehme und woanders hingucke, dann geht es natürlich darum, worauf achte ich überhaupt? Und letztendlich auch, da kommen wir vielleicht schon zum zweiten Step, dieses Spielkompetenzmodells, was ich am Anfang erwähnt habe. Was fängt mein Gehirn denn tatsächlich mit den Informationen an? Also, weil nur sehen, damit habe ich noch nichts erreicht, sondern diese ganzen Informationen, die ich wahrnehme, die müssen natürlich auch irgendwie geordnet werden, interpretiert werden, abgespeichert werden. Und das ist ganz spannend. Was passiert denn da tatsächlich mit den Informationen im Kopf, wenn wir wahrgenommen haben? Wenn man sich das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Smartphone oder ein Computer. Ein Smartphone oder ein Computer hat im Grunde einen Arbeitsspeicher. Das ist der Speicher, wo kurzfristig Informationen gespeichert und verarbeitet werden können. Und das hat unser Gehirn auch. Man spricht von Arbeitsgedächtnis. Also das ist der Teil unseres Gehirns, wo kurzfristig diese Informationen, die man zum Beispiel über Schulterblicke, gesammelt hat, kurzfristig abgespeichert werden und in irgendeiner Form geordnet und verarbeitet werden. Und da kann man sich vorstellen, man kennt das von seinem Handy, je größer der Arbeitsspeicher, desto schneller das Handy, desto mehr Prozesse gleichzeitig. Und so ist das mit unserem Gehirn auch. Je mehr, je größer die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses ist, desto schneller und desto mehr Prozesse können gleichzeitig ablaufen. Und dazu, also zu diesen informationsverarbeitenden Funktionen oder exekutiven Funktionen, wie man in der Wissenschaft sagt, gehören auch Dinge wie zum Beispiel Reizhemmung oder Aufmerksamkeit, selektive Wahrnehmung. Also wie gut schaffe ich es auch, unnötige Informationen für mich auszublenden oder wieder aus meinem Arbeitsgedächtnis zu löschen. Also im Fußball kann man sich das vorstellen. Es gibt ja unheimlich viele Informationen, wirklich im Profisport, die einen ablenken könnten zum Beispiel. Also Zuschauer, Coaching von anderen Spielern, anderen Trainern und so weiter. Wie gut schaffe ich es, diese Informationen auszublenden, aus meinem Arbeitsgedächtnis zu löschen und mich wirklich auf diese Reize zu fokussieren, die wirklich für mich relevant sind. Oder auch eine weitere exekutive Funktion ist die kognitive Flexibilität. Also wie gut kann ich zwischen unterschiedlichen Aufgaben switchen? Also wie schnell schaffe ich es, Informationen, die für mich gar nicht mehr relevant sind, aus meinem Arbeitsgedächtnis zu löschen und schnell wieder neue aufzunehmen. Im Fußball passiert das im Grunde andauernd, weil nehmen wir mal an, ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler und ich scanne meine Umgebung, sammle Informationen, kriege vielleicht gleich den Ball, mache mir schon einen Plan im Kopf, wo ich vielleicht hinspielen möchte, wenn ich gleich den Ball bekommen habe. Und plötzlich verliert meine Mannschaft den Ball. Und die Informationen, die ich vorher gesammelt habe, sind überhaupt nicht mehr relevant. Ich muss alles wieder aus meinem Arbeitsgedächtnis löschen und neue Informationen wahrnehmen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die gute Fußballer, gute Entscheider auszeichnet. Du hast eben Toni Kroos angesprochen. Das ist mit Sicherheit jemand, der ja sehr gut ist, was diese Wahrnehmung und auch diese Informationsverarbeitung angeht. Und auch dazu gibt es spannende wissenschaftliche Erkenntnisse. Es wurde getestet, also es wurde mit Profisportlern und Sportlerinnen ein Test durchgeführt, der Design Fluency Test. Das ist ein Test, der eben Informationsverarbeitung testen soll. Der Durchschnitt der Bevölkerung, also der normale Durchschnittsmensch, erreicht in diesem Test eine Punktzahl von 10 Punkten. Dann wurde geguckt, wie das Durchschnittsergebnis von Spielerinnen und Spielern ist, die im Profibereich tätig sind. Und die liegt bei durchschnittlich 15 Punkten. Das heißt, was bedeutet das? Im Grunde, Fußballspieler und Fußballspielerinnen sind deutlich bessere Informationsverarbeiter als der Durchschnitt der Gesellschaft, weil sie es eben ständig brauchen, ständig trainieren, auch im Training, durch eben Spielen, gehören damit zu den besten 5% der Gesellschaft, die je diesen Test gemacht haben, im Durchschnitt. Und Toni Kroos hast du eben angesprochen, ein anderer Spieler, der sich vielleicht auch, über den man auch nachdenken könnte, wenn man über diese Fähigkeiten spricht, ist Andrés Iniesta. Der hat im Zuge einer Fernsehsendung auch mal diesen Test gemacht und gehört mit seinem Ergebnis zu den Top 0,1%, die je diesen Test gemacht haben. Also ein Spieler, der sich wirklich durch, ja, Genialität, Spielintelligenz auszeichnet, etwas, was ja im Grunde nie so richtig messbar ist, ist jemand, der top, top ist, was Informationsverarbeitung angeht oder was Tests angeht, die Informationsverarbeitung prüfen sollen.
Das ist ganz spannend, weil das hatten wir auch im Vorgespräch mal besprochen, dass ja, Spieler auch so, die das gut machen, als sehr spielintelligent wahrgenommen werden. Dabei sind sie vielleicht einfach nur schnellere Verarbeiter, oder? Mit ihren kognitiven Fähigkeiten, was ja gar nicht unbedingt was mit Intelligenz an sich zu tun hat.
Genau, dieser Begriff Spielintelligenz ist ja auch super schwammig. Also der wird immer verwendet, auch in der Berichterstattung wird er immer verwendet und man sagt, das ist ein super spielintelligenter Spieler. Aber was heißt das letztendlich? Also hat wahrscheinlich nichts mit der Intelligenz an sich zu tun, sondern wirklich mit der Informationsverarbeitung. Und das, was du eben angesprochen hast, das war auch im Zuge dieser Studie. Dort wurde parallel geguckt, also man hatte diese Testergebnisse aus dieser Studie, also eine Punktzahl für jeden Spieler. Und die Trainer der Spieler, also Profitrainer, sollten noch einschätzen, für wie spielintelligent sie die einzelnen Spieler halten. Also spielintelligent auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn man das mal übereinander legt und vergleicht, ist das, was du eben gesagt hast, ist, dass das miteinander korreliert. Also die Spieler, die durchschnittlich besser in den Test abschneiden, werden auch durchschnittlich besser von ihren Trainern subjektiv eingeschätzt, was ihre Spielintelligenz angeht. Also das, was wir als Spielintelligenz wahrnehmen, als Zuschauer eines Fußballspiels, ist häufig Informationsverarbeitung. Also gut sein in Dingen wie Arbeitsgedächtnis, kognitiver Flexibilität, Reizhemmung, selektive Wahrnehmung, Kreativität und so weiter.
Ja, super spannend. Also man benutzt ja oft so, ja, so Oberbegriffe einfach und weiß manchmal gar nicht, wie greifbar man das eigentlich machen könnte, ne? Also mit Wahrnehmung und so weiter. Man sagt einfach, ja, der ist intelligent. Ich habe noch zwei Fragen zum Schulterblick. Macht es einen Unterschied, ob ich mit dem Nacken einfach nur mich drehe oder ob ich mich wirklich mit der Schulter leicht mitgehe, was die Wahrnehmung am Ende angeht oder dann vielleicht sogar die Informationsverarbeitung?
Ja, Wahrnehmung ist natürlich nicht nur Schulterblicke, das ist nur das, was man natürlich am besten zählen kann. Und deswegen ist es in der Wissenschaft oder irgendwie als Zuschauer oder als Trainer, der seine Spieler mal beobachtet, natürlich etwas, worauf man achten kann. Aber du hast natürlich recht, es geht beim Schulterblick ja letztendlich darum, möglichst viel von der Umgebung wahrzunehmen und möglichst viel auch um sich herum, also auch das, was hinter mir stattfindet. Aber ein Punkt, an dem man auf jeden Fall auch mit Spielerinnen und Spielern arbeiten kann, ist das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen die Körperorientierung. Also wie stelle ich mich überhaupt zum Feld? Also wenn ich mit der Schulter oder der Hüfte schon etwas geöffnet bin, ich glaube, da hat jeder Spieler oder jede Spielerin auch irgendwie die eigene Strategie und das ist so ein bisschen von der eigenen Motorik und vom Körpertyp abhängig, was am besten passt. Das muss jeder, glaube ich, für sich selber erfahren. Wenn ich es durch meine Körperorientierung schon schaffe, mich schon ein bisschen mehr zum Feld zu öffnen, dann kann ich natürlich auch ohne einen Schulterblick zu machen oder wirklich vielleicht nur leicht meinen Kopf zu drehen und leicht weg vom Ball zu gehen, Tränenpuss, meine Augen können sich ja auch noch bewegen, dann habe ich schon einen wesentlich größeren Eindruck vom Feld, als wenn ich quasi immer mit dem Rücken zum Feld stehe, mit Schultern und mit Hüfte, ja, als wenn ich mich eben zum Spielfeld schon öffne. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man einführen und auch trainieren kann. Und wo wir schon dabei sind, der Zusammenhang, um auch noch mal einen Bogen zu schlagen zu deinem großen Trainingsschwerpunkt der Technik, dass die Wahrnehmung mit der Technik oder der tatsächlichen Ausführung zu verknüpfen, ist eine Riesenherausforderung. Also wenn man mal wirklich probiert, man steht 10 Meter auseinander, man bekommt den Ball zugespielt, blickt natürlich auf den Ball, während man den Ball zugespielt bekommt. Guck dann nochmal weg vom Ball über die Schulter, um was wahrzunehmen. Und dann wieder hin zum Ball, kurz bevor er bei mir ist. Und dann richtig den Kontakt zu wählen, richtig die technische Ausführung zu haben. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man die ganze Zeit nur den Ball beobachtet. Und dieser letzte Scan, bevor man den Ball bekommt, ist im Grunde ja eigentlich der wichtigste Scan, weil dann erhalte ich die aktuellsten Informationen von meiner Umgebung. Wenn ich über die Schulter gucke, während der Ball bei meinem Innenverteidiger ist und ich als Sechser mich freilaufe, ich gucke die ganze Zeit über die Schulter und aber die 5 Sekunden, bevor ich den Ball bekomme, habe ich eben nicht mehr geguckt oder während der Ball unterwegs ist, habe ich nicht mehr geguckt, dann habe ich ja immer noch die Information im Kopf von vor 5 Sekunden. Und in der Zeit, in 5 Sekunden kann ja wahnsinnig viel passieren. Vor 5 Sekunden hatte ich vielleicht noch keinen Gegenspieler im Rücken, der hat sich aber jetzt in meinen Rücken reingeschlichen und lauert auf den Ballgewinn und ich bekomme den Ball, habe vor 5 Sekunden zuletzt geguckt, denke ich habe Platz, drehe auf und ja, dann steht der Gegenspieler da und nimmt mir den Ball weg. Und wenn ich eben es schaffe, während der Ball unterwegs ist, nochmal zu gucken, dann habe ich ja im Grunde das aktuellste Bild meiner Umgebung und dann kann mir sowas nicht passieren. Und da nochmal die richtige technische Umsetzung zu finden, ist auch etwas, wo man im Techniktraining zum Beispiel dran arbeiten kann.
Ja, da bist du ja genau in meinem Thema. Ich merke oft, dass wenn der Koffer sozusagen gepackt ist und Sie Prinzipien verstanden haben, wie was funktioniert und sehr sicher sind, dann funktioniert das mit der Wahrnehmung eigentlich immer wunderbar. Also dann wird das, wenn Sie sich sehr, sehr sicher fühlen und auch relativ viel geübt haben, dann klappt das immer ganz gut. Und wir haben zum Beispiel bei mir immer auch so eine Exit-Strategie. Also selbst wenn ich habe den Kontakt in so einem Abstand, wenn doch nochmal was Unerwartetes kommen könnte, ich noch reagieren kann mit einem Passrichtungswechsel und so weiter. Deswegen finde ich diese Kombination spannend. Ich mache es zum Beispiel nicht so, dass ich es direkt von Anfang an kombiniere, sondern erst später, wenn ich merke, das ist gefestigt und so weiter, dann kommt erst Wahrnehmung dazu, ohne das jetzt als einzelnen Trainingsschwerpunkt zu haben. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, das irgendwann mit reinzubringen, weil später muss ja unter Druck machen.
Absolut, genau.
Jetzt wollen wir natürlich auch auf dem Platz und das üben. Vielleicht das erste Teamtraining würde ich erstmal als zweiten Step besprechen, sondern vielleicht jetzt hört jemand zu und sagt, boah, ich habe Lust, was alleine zu machen, was Wahrnehmung und Informationsverarbeitung angeht. Gibt es da Möglichkeiten? Wie oft sollte man sowas machen? Und wie schnell kann ich eigentlich Ergebnisse erzielen, so deiner Erfahrung nach?
Alleine ist das Ganze natürlich schwieriger, weil letztendlich, was nimmt man wahr auf dem Platz? Das sind ja im Grunde die anderen Spieler und Spielerinnen, die Mitspieler und die Gegenspieler. Und deswegen ist das alleine auf jeden Fall eine Herausforderung. In Kleingruppen schon ein bisschen einfacher, weil man dann so ein bisschen, wirst du wahrscheinlich auch schon gemacht haben, mit Signalen irgendwie arbeiten kann. Man kann erstmal ganz normal Pass spielen und im Rücken steht vielleicht ein Spieler oder eine Spielerin oder vielleicht auch mehrere und hebt zum Beispiel einen Arm oder hebt eine Hütchenfarbe hoch und so weiter, auf die man dann reagieren kann und sich dann entsprechend entscheiden muss. Ich glaube, da hat jeder schon mal irgendwas gesehen. Was da nochmal wichtig ist, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass zum Beispiel der Trainer, der im Rücken steht, irgendwie Finger hält. Also ein Finger oder zwei Finger oder drei Finger. Und der Spieler dann zum Beispiel, bevor er den Ball verarbeitet oder annimmt oder direkt zurück spielt, einen Schulterblick haben muss und wahrnehmen muss, wie viele Finger denn eben hochgezeigt werden. Oder es wird eine Zahl hochgehalten oder ein Buchstabe. Wenn man sich da mal die Studienlage anguckt, ist das Ganze nicht ganz so sinnvoll, weil es wurde mit so Eye-Trackern im Spiel mal untersucht, wie eigentlich das Blickverhalten von Spielerinnen und Spielern auf dem Platz im Fußballspiel ist. Und um eine Zahl oder Finger irgendwie wahrzunehmen, muss immer eine Fixation stattfinden. Das heißt, ich muss wirklich fokussieren, um zu lesen. Wenn ich lesen will oder was Kleines wahrnehmen will, muss ich immer fokussieren. Und um fokussieren zu können, muss der Blick ja relativ lange dauern. Ich glaube, 0,6 Sekunden mindestens, damit ich scharf stellen kann, um zum Beispiel was lesen zu können. Und so funktioniert Fußball aber nicht. Ich muss im Fußball nicht auf Dinge reagieren, die ich fokussieren muss, sondern das meiste findet super schnell und vor allen Dingen im peripheren Sichtfeld statt. Das heißt, es ist sinnvoll, auf Dinge zu reagieren, die ich auch ganz schnell und peripher wahrnehmen kann. Das sind zum Beispiel Farben und das ist auch meistens etwas, was vielleicht ein bisschen größer ist als ein Hütchen. Also klar, du kannst eine Hütchenfarbe relativ schnell wahrnehmen, aber du musst erstmal das Hütchen finden in der Hand vom Trainer zum Beispiel, auf das ich dann reagieren muss. Und da gibt es vielleicht ein paar bessere Methoden, um die Wahrnehmung einfach ein bisschen spielnäher zu machen.
Ja, da denke ich direkt an FC Bayern von vor ein paar Jahren, als Thiago den Weihnachtsmann auf der Werbebande angespielt hat, der dann da so entlang gekommen ist. Das passt ja irgendwie auch zu diesem Thema, ne? Er hat die Farbe wahrgenommen, rot, die sich bewegt und spielt den Ball dann einfach, wo sich alle fragen, oh, warum fokussierst du nicht, dass das ein Weihnachtsmann ist
Ja.
am Ende? Ist das super spannend, wie man das dann mit Farben vielleicht lösen kann. Wenn wir jetzt ja mit der Mannschaft trainieren und mit Farben trainieren, dann bietet sich natürlich auch super an, euer Trainingsmittel, also eure Shirts, die ich ja auch schon selber benutze und auch schon oft gesehen habe in Trainings, die ganz unterschiedlich benutzt werden in Spielformen. Vielleicht beschreibt doch erstmal, was machen diese Shirts, also wie sehen sie aus und was ist so der Ansatz, weil das passt natürlich jetzt super mit den Farben fokussieren.
Genau, also hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, wir haben ein Trainingstool entwickelt, was eben diese kognitiven Fähigkeiten fußballspezifisch trainieren soll. Wichtig vorab zu sagen, das ist eine Möglichkeit, das zu trainieren. Es gibt super viele verschiedene Ansätze. Wir haben die als sehr, sehr gut und auch aus der Praxis heraus empfunden und entwickelt. Ist natürlich ein visuelles Tool. Das heißt, normalerweise habe ich immer irgendwie Bildmaterial, um das ganze Konzept erklären zu können. Im Podcast nicht ganz so einfach. Falls das nicht verständlich sein sollte, kann man gerne mal auf unsere Website gehen oder uns unter Skillshirts bei Social Media suchen. Da ist alles nochmal ein bisschen besser erklärt, beziehungsweise erklärt auch irgendwie mit visuellen Eindrücken. Dann kann man sich das Ganze besser vorstellen. Aber ich probiere es mal. Skillshirts sind im Grunde vertikal farblich geteilte Leibchen, also im Grunde Trainingsleibchen, wie wir sie aus dem Training kennen. Nur man hat eben nicht eine Farbe wie sonst, sondern zwei Farben. Und bei uns in vier verschiedenen Farben eben, blau, gelb, rot und grün. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Leibchen, was auf der rechten Seite rot ist, in der Mitte geteilt und auf der linken Seite grün. Und jede dieser Farbkombination gibt es in einem Set Skillshirts zweimal. Also es gibt zweimal rot-grün und zweimal blau-gelb und so weiter. Das ergibt insgesamt 12 Skillshirts in einem Set. Und die Farbkombinationen sind dann auch nicht genau gleich, sondern spiegelverkehrt. Also ich habe einmal rot auf der rechten Seite, grün auf der linken Seite und einmal eben genau andersrum, grün auf der rechten Seite und rot auf der linken Seite. Und die Shirts sind zusätzlich, also jede Farbkombination hat auch nochmal eine Nummer. Das dient im Grunde nicht zur Wahrnehmung, wie viele erst denken. Das hatte ich ja eben schon erklärt. Das kann man im Grunde im Spiel nicht wahrnehmen, sondern es dient so ein bisschen der Orientierung des Trainers oder der Trainerin, dass ich nicht irgendwelche Farben sortieren muss für jede Übung, je nachdem, welche Shirts ich jetzt brauche, sondern dass im Grunde klar ist, wenn man bei uns guckt, für die Übung brauche ich alle geraden Nummern oder alle geraden Leibchen, dass man vorher sich die Nummern raussuchen kann und eben keine Farben sortieren muss. Genau, 12 Leibchen in einem Set. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie kann man das Ganze jetzt nutzen oder wie ist die Methodik dahinter? Jede Farbe taucht von diesen vier Farben taucht im Grunde bei 12 Shirts sechsmal auf. Das heißt, ich habe sechs Leibchen, die grün enthalten, sechs, die rot enthalten, sechs, die gelb enthalten und sechs, die blau enthalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit 12 Spielern trainieren möchte, dann habe ich ein ganz normales Feld, wie man es kennt, will ein Ballhaltespiel spielen, 6 gegen 6, spiel den Ball rein und nenne zum Beispiel eine Farbe, zum Beispiel blau. Das heißt dann in dem Fall, alle blauen Spieler, alle Spieler, die blau in ihrem Leibchen haben, spielen zusammen gegen alle Spieler, die kein Blau in ihrem Leibchen haben. Das heißt, man weiß vorher nicht, mit wem man zusammenspielt, sondern erst, wenn das Signal kommt, entweder akustisch oder wenn man es ein bisschen schwerer haben will, dann auch irgendwie visuell, also irgendwie ein Hütchen hochhalten zum Beispiel, dann ist die Teamzusammenstellung klar. Das heißt im Grunde, dann muss sich jeder Spieler auf dem Feld sofort orientieren, sofort umschauen, sofort checken, bin ich mit oder gegen den Ball, wer ist bei mir, wo sind meine Mitspieler positioniert, wo sind meine Gegenspieler positioniert. So können wir, also wenn der Ball dann ins Aus geht und oder ins Tor geht oder wie auch immer man denn spielt, dann kommt ein neuer Ball rein und eine neue Farbe. Das heißt, wir provozieren im Grunde, dass jede Aktion anders ist und sich in jeder Aktion im Grunde neu orientiert werden muss. Es muss neu Informationen gesammelt werden. Müssen neu diese Informationen verarbeitet werden und darauf und aufgrund dessen treffen wir dann wieder unsere Entscheidung und unsere fußballspezifischen Handlungen. Das heißt im Grunde, unser Fokus liegt mehr auf der Wahrnehmung und der Informationsverarbeitung, aber letztendlich, und das ist der Vorteil gegenüber vielen anderen kognitiven Trainingsformen, die es gibt, wir spielen ganz normal Fußball. Es entsteht ein ganz normaler Spielfluss. Wir müssen uns genauso entscheiden, wie im normalen Fußballspiel. Haben genau die gleichen athletischen Anforderungen. Wir müssen genauso rennen, wir müssen genauso sprinten und wir haben auch die gleichen Anforderungen oder die Anforderungen, die irgendwie am Wettkampf orientiert sind, wie im Spiel. Wir müssen genauso passen, wir müssen genauso schießen, wir müssen uns genauso freilaufen und so weiter. Genau, das ist im Grunde der große Vorteil. Wir trainieren kognitiv, aber letztendlich spielen wir auch ganz normal Fußball. Und das kann man in so einer Ballhalteform machen. Das kann man aber auch in jeder Spielform oder jede Spielform, die man im Kopf hat, wo man ein Team gegen ein anderes Team spielt, kann man die Leibchen im Grunde nutzen, um diesen zusätzlichen Trainingsreiz zu setzen. Ich kann es mit Großtoren und Torhütern spielen. Dann mache ich es meistens so, dass ich eine Mittellinie markiere, einen Spieler an, grünen Spieler, die Farbe rot nenne und die roten Spieler spielen entsprechend gegen die nicht roten Spieler. Und die Spielrichtung ergibt sich daraus, in welche Hälfte ich gespielt habe. Also die Regel ist dann immer, das ballferne Tor oder das Tor auf der ballfernen Hälfte muss attackiert werden. Ist vielleicht jetzt nicht so einfach vorzustellen, aber wenn ich von mir aus gesehen den Ball in die rechte Hälfte spiele, muss auf die linke Hälfte angegriffen werden, dass es nicht so einfach ist und ich einfach auf irgendein Tor gehen kann. Und im Grunde entsteht ein ganz normales Fußballspiel, aber in jeder Aktion muss ich neu orientiert werden. Ich habe Dinge wie Konzentration, Aufmerksamkeit mit drin, viele informationsverarbeitende Aufgaben, die mich begleiten im Spiel, die immer wieder neu gefordert werden und die ich entsprechend auch damit trainieren kann.
Ja, ich finde, der große Vorteil ist, dass es so spielnah ist. Weil wenn man jetzt so, ich sag mal, kognitives Training macht und, sagen wir mal, was auf den Boden legt, dann ist es bunte Hütchen oder irgendwas. Das ist nicht wie im Spiel, sondern die Wahrnehmung muss ja schon so auf Augenhöhe sein. Und dann musst du natürlich auch die Bewegung wahrnehmen. Und ich finde, das ist, also wenn ich es benutze, ist es überragend, weil die Jungs fühlen sich direkt wie im Spiel und können super über die Schulter gucken. Und es ist halt ein echter Mensch, den ich da beobachten muss am Ende. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenvorteil im Gegensatz zu Hütchen oder was anderem. Weil du zockst einfach und das macht also mir persönlich auch mehr Spaß, dann im Spiel das zu benutzen.
Genau, du reagierst im Grunde genau auf dasselbe, auf das du auch im Spiel reagieren würdest. Eben, welche Trikotfarbe hat ein Spieler oder eine Spielerin neben mir, hinter mir und so weiter. Klar, es sind zwei Farben, es ist noch ein bisschen kniffliger, das Ganze wahrzunehmen. Also es ist nochmal dieser zusätzliche Reiz, aber das verleitet vielleicht auch dazu, nochmal ein bisschen häufiger zu gucken, um sicher zu gehen, okay, ist das jetzt ein Mit- oder ein Gegenspieler? Aber wie du sagst, es ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Man reagiert im Grunde auf das, was man auch im Spiel wahrnehmen muss und muss trotzdem entsprechend fußballerisch handeln. Es ist super spielnah und ich habe genau die gleichen Anforderungen an Entscheidungsfindung und technische Ausführung. Um nochmal auf Einzeltraining oder Kleingruppentraining zurückzukommen, wenn ich jetzt eine Übung habe, wo ich gerne möchte, Passspiel und hinter mir ist ein Spieler oder ein Trainer, der ein Signal geben möchte, dann halte ich eben keine Finger hoch oder keine Hütchenfarben hoch, sondern ich ziehe mir einfach als Signalgeber eins unserer Shirts an und hebe den rechten oder linken Arm und habe damit quasi ein Farbsignal, auf das reagiert werden kann. Man kann zum Beispiel vier Hütchen in den vier verschiedenen Farben um sich herumstellen und man bekommt einen Pass, scannt einmal über die Schulter. Es wird ein rechter oder linker Arm von einem Trainer oder einem Spieler mit einem Skillshirt angehoben und man bekommt dadurch ein Farbsignal. Zum Beispiel, rechter Arm ist grün, das heißt für mich Signal grün. Mein erster Kontakt geht zum grünen Hütchen. Das heißt, ich habe alles verbunden. Ich habe Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Entscheidung und die Handlung letztendlich alles verbunden und kann auch im Kleingruppentraining dadurch versuchen, eben diesen ganzen Prozess der Bewegung zu trainieren.
Ja, für mich ganz praktisch, dann brauche ich die Hütchen nicht hier hochheben, sondern bewege mich einfach ein bisschen. Ich benutze das gerne, um auch den Kontaktfuß zu trainieren, weil ich mache ja immer sehr, ich sag mal, zielgenaues Passspiel, möchte ich von den Jungs. Habe öfter auch mal Markierungen an den Füßen, wobei für mich ist es deutlich ja, effektiver, das über den Oberkörper zu machen, dass ich dann sage, guck mal, Zielfuß ist jetzt grün, Zielfuß ist blau. Und dann kann man auch eine kleine Spielform machen. Was ich da auch ganz charmant finde, ist, dass die Gruppen sich auch immer wieder tauschen dadurch und du halt immer mit anderen Leuten spielen kannst. Ich bin jetzt kein Mannschaftstrainer, aber ich finde das angenehm, wenn du dann halt mal einen Pass kriegst vom Innenverteidiger, dann wieder vom Stürmer, dann wieder in einer anderen Kombination. Also da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass du darüber das sehr leicht steuern kannst, ohne dann zu sagen, ja, wir tauschen jetzt nochmal die Leibchen, wir machen jetzt nochmal das. Also es hat jetzt nicht nur, vielleicht nicht nur kognitive Vorteile, sondern auch organisatorische Vorteile, ne, wenn wir dann nochmal durchwechseln und so weiter.
Genau, Wettkampf, ist ein ganz wichtiges Thema, wo du das gerade sagst, weil viele dann fragen, wenn die Teams andauernd tauschen, dann können wir ja gar nicht die Punkte mitzählen, weil wer führt denn jetzt oder für wen zählen wir, wenn ein Tor fällt oder wenn fünf Pässe gesammelt wurden, und so weiter. Dazu haben wir ein cooles Video gemacht, findet man bei uns, bei Instagram unter Skillshirts einfach eingeben. Ist ganz oben, glaube ich, angeheftet, weil es eine super wichtige Frage ist. Und da wird ganz kurz erklärt, ich erkläre das jetzt nicht hier im Video, weil es, glaube ich, zu kompliziert ist. Wenn man es nicht sieht und sich das dann nicht vorstellen kann, ist aber im Grunde als Trainer ganz einfach. Man kann eine kleine Strichliste führen oder man zählt mit Hütchen der entsprechenden Farben. So mache ich das eigentlich immer. Und dann kann man entsprechend für jede Farbe zählen. Und die beiden Farben, die am Ende am meisten Punkte haben oder Tore haben, die beiden Farben gewinnen dann. Also wenn Rot und Grün am Ende am meisten Punkte haben, durch Tore oder gesammelte Pässe oder wie auch immer, dann gewinnen halt die beiden Spieler oder der Spieler, der das rot-grüne Leibchen anhat. Das heißt, jeder spielt im Grunde immer mit seinem Team, immer unterschiedlich. Und die Teams wechseln andauernd, aber jeder sammelt für sich selber und für seine beiden Teams immer die Punkte mit. Und das ist auch total cool, um nochmal eine andere Art von Wettkampf ins Training zu integrieren, weil ich eben nicht dieses normale eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft, wo sich dann vielleicht nochmal beschwert wird, die Teams sind unfair oder wie auch immer, oder ich kriege immer die schwächeren Teams. Dadurch, dass es immer wechselt, gewinnt dann letztendlich der Spieler oder die Spielerin, die, egal mit wem sie zusammengespielt hat, am meisten Spiele gewonnen hat oder Tore erzielt hat. Das heißt, das ist nochmal auch eine coole Art und Weise herauszufinden, auch für die Trainer, super spannend. Ja, was sind denn die Spieler oder welche sind denn die Spieler, die häufig in diesen Formen ihre Spiele gewinnen?
Ja, da hast jetzt was richtig Cooles gesagt. Ja, die Teams sind unfair. Das kennt, glaube ich, jeder Jugendtrainer im unteren Bereich. Also wenn wir jetzt so FE-Jugend und so weiter denken, das könnt ihr dadurch vermeiden, indem ihr euch einfach Shirts holt und dann vielleicht ein anderes Zählsystem habt. Ich habe aber noch eine Frage, was so die Nachhaltigkeit angeht oder der Effekt vom kognitiven Training, weil das ja auch dann unabhängig, ob ich jetzt Shirts trage oder ob ich das jetzt vielleicht dann auch alleine mir was bastel oder in einer Kleingruppe was mache. Was sind so deine Erfahrungen? Wie oft sollte man das denn machen als Spieler? Ne? Also ich zum Beispiel, ich nutze ja nur punktuell. Das heißt, ich habe nie einen Langzeiteffekt mit den Spielern, weil die Spieler sehe ich dann 3 Wochen und dann kommen sie wieder 2 Monate nicht. Das heißt, ich habe so diesen langen Effekt habe ich nicht. Aber was ist so deine Erfahrung, wie oft sollte man eigentlich an seinen kognitiven Fähigkeiten, besonders an der Wahrnehmung und an der Informationsverarbeitung, arbeiten?
Gute Frage. Das ist natürlich super schwer irgendwie nachzuweisen. Also wirklich zu gucken, ob sich das langfristig verbessert bei Spielern. Wir arbeiten derzeit mit der Uni Hamburg zusammen an der Studie, um das tatsächlich mal zu versuchen, zu überprüfen. Da sind auch schon die ersten Ergebnisse raus, die super spannend sind, dass sich zumindest die kognitiven Fähigkeiten der Spieler über eine lange Zeit deutlich und signifikant verbessert haben. Aber die Studie ist noch nicht veröffentlicht, deswegen will ich da gar nicht vorweggreifen, weil ich noch gar nicht genau weiß, was dabei rausgekommen ist, weil es halt eben auch super schwer ist nachzuweisen. Aber ich kann natürlich von meiner subjektiven Wahrnehmung sprechen. Und wir bei uns im Verein haben das kognitive Training als ein Trainingsmodul fest integriert. Also im Grunde soll jedes Team, egal welche Jugend und welches Leistungsniveau, einmal in der Woche den Schwerpunkt aufs kognitive Training setzen, also einen kognitiven Reiz setzen. Ob das jetzt mit den Skillshirts ist oder ob ich mir was anderes überlege, das ist erstmal egal. Aber wir sagen, einmal in der Woche mindestens für 20 Minuten wirklich Fokus auf Wahrnehmen und Informationsverarbeiten und möglichst dann halt auch noch spielnah und fußballspezifisch. Meiner subjektiven Wahrnehmung nach sind die Spieler, die bei uns im Verein ausgebildet sind, zeichnen sich häufig darüber aus, dass sie eben sehr, sehr gut sind oder subjektiv wahrgenommen sehr, sehr gut sind, was eben Wahrnehmung und Entscheidungsfindung angeht. Und man auch sehr, sehr schnell eine Trainingsprogression beobachten kann. Also man merkt sehr, sehr schnell, wenn man das im Training ein, 2 Wochen angegangen ist, dass die Spieler das auch im Spiel besser umsetzen können. Häufiger über die Schulter gucken ist auch eine Sache, die wir in der Videoanalyse zum Beispiel nutzen, um wirklich mal zu checken, ja, hat der Spieler oder die Spielerin in dieser Situation wahrgenommen? Was hat sie wahrgenommen? Hat sie beide Seiten der Schultern gecheckt? Und so weiter. Und was ist dann dabei herausgekommen? Also auch nochmal ein Tipp aus der Erfahrung, einfach in der Videoanalyse wirklich mal schauen, wie häufig gucken denn meine Spielerinnen und Spieler über die Schulter. Und ne, manchmal fragt man sich als Trainer, oh, warum spielt er den nicht an oder warum hat er das denn nicht gesehen? Ja, wenn man mal auf die Schulterblicke achtet, dann kann man das ganz gut nachvollziehen, warum sich ein Spieler denn halt entsprechend entschieden hat oder sich auch entsprechend nicht entschieden hat, was mit dem Ball zu machen. Bei uns, wie gesagt, einmal die Woche, das ist so ein Grunderfahrungswert, wirklich eine Woche, einmal die Woche 20 Minuten Fokus auf kognitives Training. Aber letztendlich, wenn man viel, viel spielt, das habe ich am Anfang ja auch erwähnt, das ist ja auch das, wo sich Training so ein bisschen hin entwickelt, auch vom DFB aus viel spielt, dann ist es schon etwas, was man ja sowieso immer mit drin hat. Aber zusätzlich zum Spielen einmal die Woche 20 Minuten. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, es gibt auch dazu eine ganz interessante Studie, was Schulterblicke im Training angeht. Da wurde im Profi-Teams in den Niederlanden gezählt, wie häufig Spieler über die Schulter gucken in unterschiedlichen Trainingsformen. Und das wurde mit dem Wert aus den Spielen verglichen. Und was da super interessant ist, also es wurde unterschieden, natürlich das große Spiel, Small-Sided Games, also 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5, Possession Games, also ganz normale Ballhaltespiele, wie wir sie aus jedem Training kennen, vielleicht auch in Überzahl, Passform und Rondos, also das klassische Rondo, 4 gegen 2, Eckchen, 5 gegen 2. Und dabei ist herausgekommen, dass im Grunde keine Trainingsform an das große Spiel rankommt, was Schulterblicke angeht. Also das Spiel hat immer noch deutlich am meisten Schulterblicke. Das heißt, auch da kann man wieder den Bogen zu den Skillshirts schlagen. Wir wollen natürlich viel Small-Sided Games. Das hat ja auch super viele Vorteile, weil hohe Aktionsdichte, jeder Spieler hat super häufig den Ball, viel Ballkontaktzeit jedes Spielers oder jeder Spielerin. Aber kann man sich auch vorstellen, dort können ja gar nicht so viele Informationen wahrgenommen werden wie im echten Spiel, weil ich eben nur 6, 7, 8 Spieler habe, auf die ich achten muss und nicht 21 andere Spieler wie im echten Spiel. Das heißt, im echten Spiel stehen ja viel mehr Informationen zur Verfügung, die irgendwie beachtet werden müssen, als zum Beispiel im 3 gegen 3. Und wir können jetzt aber die Small-Sided Games trotzdem nutzen und nehmen die Skillshirts mit rein, wo wir eben diesen zusätzlichen kognitiven Reiz haben. Und so schaffen wir es vielleicht, auch das haben wir schon mal manuell ausgezählt, jetzt nicht wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Bedingungen, aber es ist auch schon so, dass die gleiche Form mit Skillshirts, dass in der gleichen Form mit Skillshirts deutlich mehr Schulterblicke gemacht werden. Und so können wir Small-Sided Games nutzen und wir schaffen es aber auch, was die Schulterblicke und die Wahrnehmung angeht, ans echte Spiel heranzukommen, weil die Informationshöhe und Informationsdichte einfach viel höher ist durch das Skillshirts-Training zum Beispiel.
Ja, ich würde sagen, DFB-Reform, tschüss. Ne? Also keine kleinen Spielformen mehr, weil sonst die Wahrnehmung zu schlecht wird in den nächsten 10 Jahren.
Na,
Ja,
das würde ich
du.
nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also das hat
Nein.
alles seinen Sinn und Zweck und Small-Sided Games super. Also mache ich im Training auch ständig. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass ich eben, was Wahrnehmung angeht, nicht ans große Spiel rankomme. Und dass da vielleicht ein bisschen was verloren geht und man sich dann vielleicht andere Dinge einfallen lassen muss, ob das jetzt die Shirts sind oder was anderes, um eben auch diesen Wahrnehmungsaspekt nicht zu vernachlässigen.
Ja, also war auch nicht so hart gemeint, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, so, wie es so oft ist, die Lösung ist irgendwo in der Mitte zwischen den Extremen, nur Großfeld oder nur Kleinspielfeld und dann, was Wahrnehmung angeht, natürlich wollen auch Kinder mal ein großes Spielchen spielen. Ne? Also man braucht ja auch nur, jetzt ohne über die Reform nochmal zu sprechen, aber wenn die auch mal alleine spielen, dann spielen die übers ganze Feld 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, wie viele da auch da sind, und laufen das ganze Feld entlang, weil denen das auch Spaß macht. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Erfahrung. Ein Kumpel von mir benutzt eure Shirts 4-mal die Woche mit seiner Mannschaft, immer zum Aufwärmen, weil er immer in so kleinen Formen anfängt und dann immer so, ich glaube, so eine Viertelstunde. Und er meinte, er ist natürlich nicht messbar, aber er hat gesagt, das ist einfach krass, wie schneller sie jetzt sind, auch was Gucken angeht einfach, ne? Dass sie einfach auf engem Raum schnellere Entscheidungen einfach treffen. Wir haben jetzt gar nicht so über das große Feld nochmal gesprochen, aber so in diesen engen Räumen, wenn es eng wird, dass sie da einfach schneller werden, aber ohne natürlich jetzt das gemessen zu haben. Aber der benutzt sie halt regelmäßig. Aber
Ja,
wenn ich dich
mega,
jetzt, ja,
mega,
Entschuldigung.
ganz kurz dazu, mega Feedback. Erstmal total cool. Aufwärmen ist natürlich auch etwas, wo ich immer wieder diesen kognitiven Reiz auch super nutzen kann. Also genauso wie ich eine Spielform mit den Shirts machen kann, kann ich natürlich auch solche Dinge, die ich im Aufwärmen, vor allen Dingen mit kleineren sowieso mache, Fangspiele zum Beispiel, auch super gut mit den Shirts machen kann. Das heißt, rot heißt, alle roten Spieler sind Fänger, alle Nicht-Roten laufen weg. Und auch da habe ich dann diesen zusätzlichen Wahrnehmungsaspekt mit drin und kann das Ganze ins Aufwärmen integrieren. Auch super, super gute Idee. Und ja, freut mich, das Feedback zu bekommen.
Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du vielleicht, keine Ahnung, habt ihr im Moment eine Rabattaktion oder für Partner irgendwas, dass man vielleicht was für die Hörer und Hörerinnen nochmal vielleicht raushauen kann. Hast du da irgendwas parat vielleicht?
Ja, klar, also sehr gerne. Diejenigen, die bis jetzt gehört haben, die sollen natürlich belohnt werden. Also wir richten gerne für deine Zuhörer und Zuhörerinnen einen Gutscheincode ein. Technik 10 habe ich jetzt mal eingerichtet. Also Technik so wie der erste Teil deines Podcasts und 10 wegen 10%. Also mit dem Gutscheincode bekommt man bei uns im Onlineshop unter www.skillshirts.com/shop 10% Rabatt auf ja, das Skillshare-Set, was man sich denn vielleicht demnächst besorgen möchte.
Ja, dann kauft euch alle Skill-Shirts. Also mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir über kognitives Training einfach zu sprechen. Meine letzte Frage kriegst du natürlich auch noch. Was sind die Wünsche und Aussichten für dich persönlich als Trainer für die nächsten Monate und Jahre?
Boah, super spannende Frage. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Das hängt natürlich auch davon ab, ob wir es schaffen, uns in der Liga zu halten. Also das ist natürlich, als jeder, der sich mal mit uns beschäftigt hat, weiß, dass wir mit ganz wenig Ressourcen auskommen müssen und uns trotzdem ja irgendwie mit professionellen oder semiprofessionellen Strukturen irgendwie messen müssen. Deswegen die schwierige Aufgabe jetzt erstmal so gut es geht bewältigen. Ich bin da guter Dinge, aber weiß auch, was das für ein großer Brocken ist. Und dann werden wir schauen, was die Zukunft bringt. Also auf jeden Fall immer weiter sich um neue Dinge bemühen, immer weiter neue Dinge lernen, immer neue Dinge ausprobieren, nicht immer nur das machen, was man auch schon ewig gemacht hat, sondern auch mal über den Tellerrand herausgucken, was machen andere Sportarten. Das war eigentlich schon immer mein Weg oder unser Weg. Und ich glaube, damit fährt man sehr, sehr gut.
Ja, dann vielen lieben Dank für die Einblicke. Hat mir großen Spaß gemacht, über das Thema kognitive Fähigkeiten zu sprechen. Und ja, beruflich mit deinen Skillshirts viel Erfolg und als Trainer auch ganz besonders viel Erfolg für die nächsten Monate und Jahre. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, nochmal danke.
Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao, ciao.